Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 26. Juli. Wir sind mitten im Sommer, da kommen wir dann am Ende der Folge auch nochmal drauf zurück. Aber jetzt starten wir erstmal rein und ich freue mich, dass heute zwei Kolleginnen bei mir sind. Und zwar Michaela Tix und Mareike Täufer. Hallo ihr zwei.
Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass ihr beiden da seid. Ihr seid auch schon ein Fingerzeig auf die Themen, die wir heute vorhaben. Nämlich, ihr seid beide in unserem Gas- und Wärmeteam. Und deshalb seid ihr nicht ohne Grund hier. Heute wird das nämlich eine ziemlich wasserstofflastige und auch ein bisschen wärmelastige Folge. Aber ich kann schon mal spoilern, zum Ende hin haben wir auch noch ein paar kleinere Stromthemen. Aber lass uns doch direkt mal einsteigen mit dem großen Thema der Woche. Michaela, das hast du vor allem bei uns begleitet, inhaltlich das Wasserstoffkernnetz. Endlich haben die großen Fernkraftnetzbetreiber ihren Antrag für den Bau des Wasserstoffkernnetzes bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Da haben wir alle lange drauf gewartet. Wir haben auch schon viel, viel, viel hier im Podcast über das Wasserstoffnetz gesprochen. Aber vielleicht kannst du zum Einstieg trotzdem mal kurz zusammenfassen. Was kommt da jetzt für ein Netz? Wie lang soll es in etwa sein? Was erwartet uns da?
Also die Gesamtlänge ist jetzt keine wirkliche Überraschung. Also der Antrag umfasst jetzt 9.666 Kilometer. Davon sollen 60% umgestellt werden. Beim Neubau sind es exakt auf den Kilometer ausgerechnet 4.157. Also wo kommen wir her? Also früher, also der erste Entwurf im Sommer 2023, der war schon über 11.000 Kilometer lang. Und das wurde ja auch deutlich schon zusammengestrichen im Vorfeld. Und jetzt war so ein bisschen das Rätselraten in der Branche. Bleibt das Netz denn jetzt so groß mit diesen 9.700 Kilometer oder wird es denn doch nochmal deutlich verschlankt oder abgespeckt? Und ja, das ist nicht der Fall. Also wir haben da wirklich mit der kompletten Leitungslänge sind sie mehr oder weniger reingegangen. Gut, wir haben dann auch selber nochmal den Taschenrechner gezückt, ne, weil so groß wird es vielleicht dann am Ende doch nicht werden, aber dazu können wir ja vielleicht gleich nochmal sprechen. Auf jeden Fall, es ist 9.666 Kilometer groß, werden große Kraftwerke, Speicher, es wird alles Mögliche angeschlossen und ja, jetzt werden wir sehen, wie sich so entwickelt in den nächsten Jahren.
Es gab ja vorab schon eben genau diese Diskussion, wie umfangreich soll eigentlich dieses Netz sein? Und da gibt es im Prinzip zwei Interessen, die sich gegenüberstehen. Der eine Punkt ist im Prinzip, dass natürlich die bisherigen Gasnetzbetreiber ein Interesse daran haben, auch künftig ein möglichst großes Netz zu betreiben. Auf der anderen Seite heißt aber eben auch ein ziemlich großes Netz, auch ziemlich hohe Kosten. Und da geht es jetzt genau darum, das so ein Stück weit auszubalancieren. Du hast gesagt, die Netzbetreiber sind jetzt mit einem relativ großen Netz eigentlich erstmal reingestartet, aber konkret ist der Umbau ja erstmal nur für eine kleinere Zahl.
Ja, genau. Also was wir wissen oder was wir auch wirklich mit dem Taschenrechner uns mühsam zusammengerechnet haben, vor allem hier zwei meiner Kollegen haben hier wirklich die Finger gezippt, die ganzen Projekte zusammengerechnet. Also was wir sicher wissen, dass ungefähr 2.100 Kilometer davon safe sind, ist ungefähr ein Viertel. Das sind die Projekte, die auf jeden Fall vor der nächsten Netzplanung, die ja dann irgendwie vielleicht nochmal federn lassen wird, die safe sind. Ja, davon werden 500 Kilometer neu gebaut. Ja, was kann man da als Beispiele nennen? Ja, ich glaube in Wilhelmshaven, da wird auf jeden Fall eine größere Leitung kommen. Auch jetzt hier im NRW ist ein großer Abschnitt im Rahmen des GTH-2-Projekt geplant. Aber das sind auf jeden Fall die ersten Projekte, die so richtig, die wirklich Fahrt aufnehmen werden jetzt in den nächsten Jahren. Das heißt, alles, was jetzt gebaut wird oder wo der Baubeginn dann bis 2025 erfolgt ist und bis 2027 dann irgendwie fertig sein soll, das ist das, was kommen wird, denke ich mal. Das sind ungefähr 3 Milliarden Euro. Um das mal so ein bisschen ins Bild zu setzen, insgesamt werden ja die Kosten auf 19,7 Milliarden Euro geschätzt, also knapp 20 Milliarden. 3 Milliarden davon jetzt in den nächsten 3 Jahren scheinen relativ safe gebaut zu werden.
Und bei den anderen, da bleiben ja quasi dann nochmal so 7.500 Kilometer übrig, also ein richtig großer Batzen. Du hast die Netzplanung angesprochen. Da wird es dann quasi darum gehen, dass man ja, dann bedarfsgerecht jeweils guckt, was wird jetzt in der nächsten Stufe wirklich gebraucht, weil der Wasserstoffmarkt ist ja weiterhin mit ziemlich viel Unsicherheiten verbunden. Und dass hier kein überdimensioniertes Netz entsteht, soll quasi die Netzplanung dann absichern, dass stufenweise immer wieder drauf geguckt wird, wie viel Netz brauchen wir dann in der nächsten Stufe, was eigentlich dazu führen könnte, dass je nach Bedarf das Netz vielleicht in Summe dann am Ende auch ein bisschen kleiner ausfällt.
Das hat ja Philipp Steinberg, der war bei der großen Pressekonferenz des FMW Gas, das ist ja der Branchenverband, der war auch dabei, hat gesagt, dass es ein sehr hilfreiches Instrument ist. Also im EnWG haben wir einen Paragraphen, der uns erlaubt, halt genau das anzusetzen, ne? In der Netzplanung nochmal zu gucken, ist das nicht zu groß, ist da nicht zu viel Luft drin, brauchen wir wirklich die Leitung oder bauen wir die vielleicht umsonst und wir kriegen die Rolle und die Rohre gar nicht voll. Das ist schon ein wichtiges Instrument. Da kommt natürlich auch die erste Kritik, ne? Also wir haben jetzt hier einen super interessanten Gastkommentar, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, von Benjamin Pfluger vom Fraunhofer IEG, der sagt, ja, das ist einfach zu früh, zu groß geplant und da hätte man vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger reingehen können. Und er zumindest zweifelt auch an, ob wirklich die Netzplanung so der richtige Weg ist, das zusammenzuschrumpfen, ne? weil sein Ansatz ist, es ist eigentlich eine politische Entscheidung, wie viel Wasserstoffnetz will sich Deutschland leisten. Ne? Wir sind ein großes Land, das ist ganz klar, aber andere Länder planen doch deutlich kleiner. Also wir sind ja auch wirklich eine Art, ja, Premiere in Europa, ne? Dass wir so ein großes Autobahn-Wasserstoffnetz ins Land bauen.
Ja, du hattest gerade den Namen Philipp Steinberg erwähnt, vielleicht kurz zur Ergänzung, das ist der zuständige Vertreter aus dem Bundeswirtschaftsministerium und der hat ja eigentlich genau dieses Tool dann auch irgendwie gelobt, sozusagen, dass es ein smartes Modell ist, dass man eigentlich jetzt über die Netzplanung die Möglichkeit hat, dann gegebenenfalls dann doch nochmal das Netz kleiner zu planen und was man eben im Plan auch sieht, es sind einige Projekte jetzt momentan drin, den kein Vorhabenträger zugeordnet ist. Also man weiß bisher eigentlich noch nicht so richtig, wer diese Projekte dann realisieren sollte. Das ist vielleicht so ein kleiner versteckter Hinweis darauf, dass auch die Ferngasnetzbetreiber nicht alle zu 100% hinter dem ganz, ganz großen Netz standen.
Ja, das ist richtig. Das hat auch Benjamin Pfluger auch in seinem Gastkommentar nochmal ganz klar geschrieben. Also er hat so ein schönes Bild gesetzt. Ne? Stellen Sie sich einen WG-Putzplan vor und ja, da steht einfach in einigen Spalten keiner drin, ne? Das ist natürlich schon eine Sache, die irgendwie, ja, die so ein bisschen aufhorchen lässt. Also er hat da schon so Bedenken, ob das in der Größe wohl kommt. Ja, und dann müssen wir schauen halt, wie groß das Netz im Endeffekt wird. Also in der Pressekonferenz haben auch Barbara Fischer, das ist ja die Geschäftsführerin vom FMW Gas, und auch Thomas Gößmann, das ist der Vorstandsvorsitzende, ganz klar gesagt, wir planen das komplette Netz. Bitte reden Sie uns das jetzt nicht schlecht. Bitte machen Sie nicht zu viele Fragezeichen dran. Das wird schon so kommen bis 2032. Ja, und dann müssen wir uns jetzt überraschen lassen oder auch wirklich in unserer Berichterstattung genau hinschauen und Fragen stellen. Warum kommt das und warum kommt das nicht? Wir haben schon eine lustige Liste, die Anlage 2, wo richtig viele Projekte drinstehen. Da steht das Projekt dann nein oder zurückgezogen. Und da wird es jetzt unser Job sein, in den nächsten Wochen und Monaten zu gucken, was passiert denn jetzt wirklich.
Also zu prüfen, ob alle ihren Putzplan dann auch wirklich einhalten. Aber das geht dann ein bisschen länger. In der WG kann man sich schon ganz gut vorstellen, was passiert, wenn da keiner im Putzplan, kein Name im Putzplan drinsteht. Aber lass uns mal auf die regionale Verteilung noch so ein Stück weit gucken, denn auch das war vorab immer schon irgendwie ein Thema, dass das Wasserstoffkernnetz ja eigentlich so eine regionale Bündelung hat im Westen, im Norden, im Osten. Also klar, Nordrhein-Westfalen ist ein ganz, ganz starkes Cluster, aber auch Sachsen-Anhalt, wo es viel Chemieindustrie gibt. Und gerade interessant, die immer sonst genannten starken Industriezentren in Deutschland, Baden-Württemberg und Bayern, die gehen nicht leer aus, aber es sind schon viele weiße Flecken auf der Karte. In Baden-Württemberg kam jetzt aber ja dann doch auch nochmal ein Projekt dazu, was vorher eigentlich nicht im Plan drin stand.
Ja, genau, so ein paar kleine Leitungen. Also es hat auch Frau Fischer vom FMW Gas nochmal klar gesagt, also in Baden-Württemberg ist jetzt auf dem letzten Meter noch was dazugekommen. Da freut man sich vor allem im Süden von Deutschland bei der Badenova. Ich weiß nicht, du hast mit der Geschäftsführerin kurz gesprochen, mit der Frau Weiß. Vielleicht kannst du kurz erzählen, dass da diese Klonken geknallt sind, wie man gehört hat.
Ja, also das ist tatsächlich eben ein Projekt gewesen, das dann auf die letzten Meter noch reingekommen ist und tatsächlich auch in zweierlei Hinsicht ein besonderes Projekt ist. Einerseits ist Badenova eben kein Ferngasnetzbetreiber, sondern ein Verteilnetzbetreiber. Da gibt es einige Projekte, das ist Badenova jetzt nicht ganz alleine. auch zum Beispiel in Berlin. Klar, da ist die GASAG als Verteilnetzbetreiber. Jeder Kilometer, der hier gebaut wird, kommt eben dann auch von einem Verteilnetzbetreiber. In Hamburg gibt es das, glaube ich, auch. An manch anderen Stellen auch. Insgesamt nannten die FNB, glaube ich, 15 andere Netzbetreiber, die am Gesamtprojekt beteiligt sind. Und in Baden-Württemberg oder bei der Badenova freut man sich natürlich besonders über dieses Projekt. Ist kein Riesenprojekt, hat 58 Kilometer Länge. Aber es ist ein Projekt, das vor allem genau an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz entlang geht, damit natürlich auch diesem internationalen Anspruch gerecht wird. Und da gab es dann auch tatsächlich freudige Reaktionen aus der Schweiz, weil auch in der Schweiz hofft man sehr, nicht von diesem europäischen Wasserstoffnetz, das insgesamt errichtet werden soll, ausgeschlossen zu sein. Es ist die Erwartung da, dass künftig Wasserstoff für Pipeline aus Italien kommt. Da war bisher so ein Bogen um die Schweiz herum vorgesehen. Jetzt gibt es zumindest mal so ein Inselnetz. Das muss man auch sagen. Dieses kleine Stück im Süden von Baden-Württemberg ist nicht verbunden mit dem restlichen Wasserstoffkernnetz. Das ist einfach ein Stück Inselnetz entlang der deutsch-schweizerischen Grenze. Bietet aber den Schweizern durchaus auch die Möglichkeit, sich auch hier international anzuschließen. Also insofern durchaus auch ein wichtiges Projekt.
Ja, das ist so. Also insgesamt, wenn wir auf die Karte schauen, können Sie sich auch runterladen, ist öffentlich einsehbar. Das ist so ein grünes Spinnennetz quasi, das sich über ganz Deutschland verteilt. Und ja, es gibt einige weiße Flecken, aber wie Herr Steinberg vom BMWK auch sagte, ne, wir müssen halt schauen, dass wir es irgendwie bezahlbar halten in irgendeiner Form. In Bayern ist ja der Kraftwerkstandort Irsching angebunden. Klar kommen die jetzt nicht super gut weg. Ja, also bei der Verteilung ist es ja tatsächlich so, ja, das ist richtig. Bayern und Baden-Württemberg, da sind jetzt von den grünen Linien, die sich durch Deutschland ziehen, also den Trassen, die Wasserstoffautobahnen symbolisieren, da ist nicht so viel. Aber die großen Kraftwerksstandorte wie Irsching, die sind natürlich angeschlossen. Ne? Ich glaube auch, du warst ja letztens auch hast auch schon mal berichtet, so ganz unglücklich sind die Energieminister Bayern und Baden-Württemberg auch nicht. Die ersten Reaktionen waren ja jetzt auch gar nicht so unzufrieden. Das ist auf jeden Fall so mein Eindruck.
Genau, da sind wir quasi nochmal beim Stichwort Schweiz. Ein Kollege aus der Schweiz und ich, wir haben eine Wasserstoffkonferenz in St. Gallen moderiert. Das war so eine regionale, überregionale Wasserstoffkonferenz. Da waren auch Vertreter aus Bayern und Baden-Württemberg da, die ich auch dezidiert dazu gefragt habe. Die meinten eigentlich, nee, sie sehen sich eigentlich da momentan ganz gut angebunden. Hat mich tatsächlich irgendwie auch ein Stück weit überrascht, weil es eben so starke Industriezentren sind. Aber wir haben auch jetzt noch mal nachgehört. Die Energieministerin aus Baden-Württemberg hat sich uns gegenüber auch noch mal geäußert. Die hat jetzt gesagt, ja, also im ersten Schritt ist das soweit okay, aber klar schon. Wir haben schon die Erwartung, dass Baden-Württemberg auch stärker angebunden wird. Ziemlich deutliche Kritik kam von einem CSU-Bundestagsabgeordneten aus Bayern, Andreas Lenz, der gesagt hat, ja, also das reicht so nicht, das ist viel zu wenig für Bayern, da muss dann in der nächsten Zeit noch was passieren. Allerdings muss man auch sagen, der Plan, so wie jetzt steht, das ist auf jeden Fall, das sind die ersten großen Bauabschnitte, die ersten großen Pläne, so schnell wird da vermutlich jetzt nicht mehr passieren.
Ja, wollen wir vielleicht zum nächsten Wasserstoffthema kommen der Woche. Da gibt es jetzt viel weniger Konkretes. Ne? Also zumindest bei den Wasserstoffautobahnen wissen wir ja ungefähr, wo die Reise hingeht. Ich glaube, bei der Importstrategie hatten wir uns das auch erhofft. Aber ja, so richtig glücklich sind wir, glaube ich, nicht mit dem, was wir jetzt auf unseren Schreibtischen liegen hatten, Chris.
Nee, das kann man, glaube ich, durchaus sagen. Also irgendwie vom Konkretheitslevel, vom Wasserstoffkernnetz zur Wasserstoffimportstrategie, da müssen wir viele, viele Stufen nach unten wandern, weil das hat uns auch das ein oder andere Rätsel aufgegeben. Die Wasserstoffimportstrategie der Bundesregierung war eigentlich auch groß angekündigt. Wir haben schon länger darauf gewartet, hatten auch vorab schon mal drüber berichtet, weil uns Eckpunkte vorzeitig vorlagen. Aber es ist eigentlich nicht so richtig viel konkreter geworden. Und das fasst das Ganze eigentlich auch schon ganz gut zusammen. Da ist nämlich auch schon direkt die Kritik an der Strategie mit eingebunden. Also die Bundesregierung hat angekündigt, sich hier strategisch mit dem künftigen Import von Wasserstoff und vor allem auch mit seinen Derivaten zu befassen. Der Punkt der Derivate ist wichtig, weil Wir gucken natürlich drauf, wo kommt der Wasserstoff künftig her. Ja, es sollen auch im Land Elektrolyseure aufgebaut werden für eine Eigenproduktion. Es soll auch im großen Stil stattfinden, aber es ist vollkommen klar, dass sich Deutschland nicht alleine versorgen werden kann mit Wasserstoff. Also braucht es auch Import. Der kann über verschiedene Wege zu uns kommen, entweder über Terminals. Wir haben ja jetzt im Zuge der Gaskrise schon an Nord- und Ostsee LNG-Terminals für den Import von Erdgas aufgebaut. Das ist jetzt auch geplant, teilweise eben für den Import von Wasserstoffderivaten oder eben per Pipelines. Da gibt es auch verschiedene Korridore, die dafür in Frage kommen.
Ja, man würde sich ja, glaube ich, von so einer Importstrategie, wenn man es denn so schimpfen darf, auch erwarten, dass da irgendwie konkrete Zahlen oder die Top-Lieferländer mit irgendeiner Zahl drinstehen, in einer Menge, mit der Deutschland jetzt vielleicht bis 2030 zumindest mal rechnet oder 2035. Gab es denn da irgendwas Konkretes, Chris?
Also an der Stelle tatsächlich ja, da gibt es Zahlen. Also die Bundesregierung geht von einem Importbedarf im Jahr 2030 von 95 bis 130 Terawattstunden aus. Und die sagen auch, naja, wir werden von dem Gesamtbedarf, den wir haben, werden wir so 50-70% in den Anfangsjahren importieren müssen. 50% wäre eigentlich gar nicht mal so viel, wenn man davon ausgeht, dass man den Rest tatsächlich alleine produzieren kann. Aber da ist auch schon gleich die Ansage dabei, das ist jetzt erstmal ein kleiner Markt. Wenn der Markt dann richtig hochläuft, dann wird die Importrate auch deutlich steigen, vermutlich über die 70%. Ein paar Importkorridore, vor allem für die Pipeline-Versorgung, hat die Bundesregierung auch genannt. Sie gehen natürlich davon aus, dass die Nord- und Ostsee für uns wichtige Importregionen werden. Aber dann geht natürlich auch der Blick Richtung Westen, Belgien, Niederlande, da wo heute schon die großen LNG-Import-Terminals stehen. Aber dann auch neu eher dann der Blick Richtung Süden. Einerseits gilt eben Italien auch als wichtiges Transitland für Wasserstoffimport. Das Wort Wasserstoffimport ist eigentlich gar nicht ganz richtig. Es geht vermutlich eher um Derivate wie vielleicht Ammoniak in allererster Linie. Aber da gilt Italien eben als wichtiger Korridor, um in Nordafrika produzierter Wasserstoff nach Europa zu bringen. Oder eben die Iberische Halbinsel mit Spanien und Portugal. Viel, viel Sonne gibt es dort, auch Wind, gelten eben auch als starke künftige Wasserstoffproduktionsorte.
Ja, ich glaube, NRW ist dann noch zwei Tage später auch nachgeprescht, hat auch eine eigene Importstrategie vorgelegt. Aber auch wenn Sie da Interesse haben und reinlesen, da werden Sie merken, da ist auch wenig Konkretes, eben so wie beim Bund der Fall. Meine Kollegin, die Kirsten Jöllinger, die hat dann rumtelefoniert, bei allen Bundesländern nachgefragt, wie sieht es denn bei euch aus? Ja, und die Antworten waren auch, die meisten planen eigentlich nicht sowas, ne, und sagen, das ist eigentlich Aufgabe der Berliner, das überlassen wir denen gerne.
Ja, das war durchaus interessant, das mal so zu hören. Also Nordrhein-Westfalen ist direkt dann hinter der Bundesstrategie hinterher geprescht. Die haben für sich sogar nochmal einen höheren Importanteil ausgemacht, gehen sogar von bis zu 90% aus. Allerdings sind die anderen Bundesländer dann damit eingeschlossen. Das heißt also auch Produktion aus anderen Bundesländern wertet Nordrhein-Westfalen in der eigenen Strategie als Import. Klar, Nordrhein-Westfalen ist ein total wichtiger Wasserstoffstandort, eben vor allem für den Verbrauch. Wenn wir drauf gucken, ThyssenKrupp in Duisburg, die werden allein als großer Stahlerzeuger riesige Mengen des künftigen Wasserstoffbedarfs auf sich vereinen. Und Nordrhein-Westfalen ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Kraftwerksstandort. Ein Großteil der Standorte in der Kraftwerksstrategie sind in Nordrhein-Westfalen vorgesehen, kann man vielleicht nicht sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass viele Standorte in Nordrhein-Westfalen dann eben auch stehen werden. Deshalb ist das natürlich ein ganz zentrales Wasserstoffland.
Ja, ich glaube auch eines der ersten Projekte, die wir auch sehen werden in Deutschland, ist ja das GetH2-Projekt. RWE plant ja einen großen Elektrolyseur, mit dem es auch mal losgehen wird. Da werden ein paar Rohre auf jeden Fall voll werden dann in den nächsten Jahren. Das ist so eines der konkretesten Projekte, die sich auch beim Wasserstoffkernnetz abzeichnen. Ja, und da werden wir jetzt sehen. Und gut, NRW betont natürlich auch die Nähe noch zu Belgien mit den Häfen, die da noch sind, wo vielleicht dann auch noch Importe anlanden können. Ja, 90% ist schon eine Hausnummer, ne, wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt.
Ein wichtiger Punkt bei dem ganzen Thema Wasserstoffimport ist natürlich auch die Frage, was ist das eigentlich für ein Wasserstoff, der da ankommt? Also die Bundesregierung benennt relativ klar, dass sie sagt, das muss klimaschonender Wasserstoff sein, aber das muss kein grüner Wasserstoff sein. Also es kann eben auch blauer Wasserstoff sein, der aus Erdgas produziert wird. Da kommt das Lieferland Norwegen quasi rein, dann über Pipeline-Verbindung über die Nordsee. Und da ist halt auch ein deutlicher Kritikpunkt, dass es keine konkreten Aussagen in der Importstrategie zu einem künftigen Zertifizierungssystem gibt. Die Bundesregierung verweist da im Prinzip auf europäische Vorgaben, die gemacht werden und benennt ja so die eigenen Umsetzungspläne, die aber halt noch nicht so richtig konkret sind. Das ist vielleicht noch also einer der konkretesten Punkte, der da drin steht, dass das Umweltbundesamt mit einer künftigen Massenbilanzierung beauftragt werden soll, aber das ist eben alles noch nicht realisiert, es ist noch nicht umgesetzt, es ist viel Warten, was aber auch natürlich zu so einem Wasserstoffmarkt auch irgendwie, muss man ehrlicherweise sagen, ein Stück weit passt, weil der ist halt gerade erst im Aufbau und Deutschland ist tatsächlich jetzt mit dem Wasserstoffkernnetz und auch mit zumindest ersten losen Ideen einer Importstrategie durchaus Vorreiter.
Ja. Ich vermute, jetzt haben es unsere Leser so langsam genug von Wasserstoff. Vielleicht können wir jetzt mal zu einem anderen Thema schwenken, Mareike, oder?
Von mir aus gerne.
Ja, also du hast dich ja mit Wärmepumpen diese Woche befasst. Mhm. Ja, und da gab es ja eine Knallernachricht. Erklär doch mal, was los war.
Genau, also es ging im Endeffekt darum, dass die Firma Bosch einen US-amerikanischen Wärmepumpenhersteller übernommen hat. Das ist spannend, weil wir im Endeffekt im letzten Jahr noch genau die andere Geschichte hatten. Da ist Fissmann oder beziehungsweise Fissmann hat ja sein Wärmepumpengeschäft verkauft in Richtung USA. Da gab es ja auch viele Diskussionen um das Thema, ob uns da nicht wieder technologisches Know-how in irgendeiner Weise abwandert und auch so ein bisschen, ja, wie der Mittelstand überhaupt bei dieser ganzen Entwicklung mithalten kann. Genau, und deswegen ist es spannend, dass Bosch es jetzt genau andersrum macht und ein großes amerikanisches Unternehmen übernommen hat. Also im Endeffekt ist es ein Gemeinschaftsunternehmen aus Johnson Control und dem japanischen Konzern Hitachi.
Um wie viel Geld geht's denn da so? Und wie groß ist das in der?
Um richtig viel Geld. Also es waren 7,4 Milliarden Euro.
Ja.
Und es war halt auch der größte Deal, den Bosch in der Unternehmensgeschichte überhaupt mal abgeschlossen hat. Also vielleicht zum Vergleich. Der nächstgrößere, das war gerade mal die Hälfte, das waren irgendwie 3 Milliarden Euro. Und hat Bosch damals, ich glaube vor 10 Jahren ist es gewesen, von Siemens, einem kleineren Gerätehersteller, übernommen.
Ja, das.
Genau, also es geht schon um richtig viel Geld auch, aber natürlich auch um viele Mitarbeiter, die jetzt dazukommen. Also 12.000 Mitarbeiter sind es. Bosch hat damit sozusagen diese Sparte mal ebenso verdoppelt. Es geht um 30 Länder, wo sie jetzt zusätzlich aktiv sind, um ganz viele neue Produktionsstandorte. Also das wird spannend.
Und das, wo der deutsche Markt ja im Moment echt schwächelt, ne? Wenn man, gut, wir haben eine ganz unschöne Diskussion über das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz, hinter uns. Die Marktchancen im eigenen Land, da dümpelt es eher so vor sich hin. Also wenn man mit dem BDH oder auch mit dem Bundesverband Wärmepumpe spricht, dann sind die jetzt nicht so freudig. Aber in anderen Ländern haben wir halt diese Unsicherheiten nicht, ne? Und da scheint man sich doch große Chancen auszurechnen.
Ja, das stimmt. Wobei zuletzt hieß es auch aus der deutschen Branche, dass es zumindest sich wieder so ein bisschen stabilisiert hat. Also Bosch will vor allem in den USA und auch in Asien wachsen. Also Stefan Hartung, der Chef, sprach von bis zu 50% Wachstum im Markt. Das ist schon krass, würde ich sagen.
Das ist eigentlich auch ein total spannender Schritt für den Gesamtkonzern Bosch, der ja auch ein ganz, ganz großer Autozulieferer ist. Das ist ja irgendwie ein Technologiekonzern, der in den unterschiedlichsten Branchen aktiv ist, aber hier mit einer Investition von 7,4 Milliarden Euro oder dann eben 8 Milliarden US-Dollar, die gezahlt werden müssen. Das ist auch schon ein Riesenschritt in diesen Heizungs- und Klimatechnologiemarkt. Also das ist echt, also das ist mal ein Wumms, kann man wirklich sagen, ne?
Ja, und also in der Pressemitteilung zu dieser Transaktion stand zum Beispiel auch drin, dass das ganze Wärmepumpengeschäft auf jeden Fall auch künftig ein Hauptstandbein werden soll, ne?
Ja.
des Unternehmens.
Ja, also in Deutschland sind die ja in Hessen, haben den Standort in Eibelshausen. Da war ich auch mal vor Ort und habe da mal schwingsen dürfen, sage ich mal. Man konnte sich auch die Produktionsfertigungslinien angucken. Das ist schon, ja, das ist schon echt ein spannendes Geschäft. Auch in Portugal gibt es einen großen Standort. Auch da haben sie letztes Jahr große Investitionssummen angekündigt. Da waren wir auch im Rahmen einer Pressereise da auch mal vor Ort. 100 Millionen Euro ging das auch darum. Also da geht es auch ganz viel. Es gibt Forschung. Die haben so ein tolles Labor, wo im Endeffekt die Temperaturen richtig runtergekühlt werden, um zu gucken, kann die Wärmepumpe noch effizient arbeiten. Und die versuchen halt Effizienzvorschritte auch dazu zu erzielen. Ja, es ist ein Wachstumsmarkt auf jeden Fall, wie wir jetzt gehört haben.
Und das lässt vielleicht die Verbraucher auch so ein bisschen darauf hoffen, dass die Preise noch ein bisschen runtergehen, ne?
Das wäre zu hoffen. Also wenn man so hört, also vor allem in Portugal werden auch Anlagen gebaut, die jetzt nicht so hochpreisig sind wie in Deutschland, weil die halt auch eine andere Zahlungsbereitschaft in anderen Ländern haben. In Deutschland ist es ja noch immer so, dass es viel Geld gibt. Aber ja, ich persönlich würde mich auch über eine günstigere Wärmepumpe freuen, das mal so zu sagen.
Ja, da seid ihr wahrscheinlich nicht alleine. Also auch in Deutschland dürft ihr davon auszugehen sein, dass die Nachfrage nach den Wärmepumpen dann auch wieder anzieht. Der Schritt jetzt von Bosch ist aber ja tatsächlich auch irgendwie ein globaler und für dieses Unternehmen tatsächlich ein riesen, riesen Schritt. So, jetzt haben wir viel Wärme- und Wasserstoffthemen heute gehabt. Lasst uns zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz drauf gucken, dass wir natürlich in dieser Woche auch ein paar andere Themen noch hatten. Ein ganz interessanter Punkt ist, ja, lass uns mal auf den Strommarkt gucken. Wir hatten nämlich letzte Woche hier nochmal über die Onshore-Windausschreibung drauf geguckt und gesehen, dass da im ersten Halbjahr wenig passiert ist. Und wir hatten darüber gesprochen, dass die Branche aber durchaus Hoffnung hat, dass da im zweiten Halbjahr nochmal kräftig Zahlen dazukommen, auch wenn das Jahresziel insgesamt vermutlich nicht erreicht wird. Jetzt gab es aber nicht so eine gute Nachricht von der Bundesnetzagentur, die gesagt hat, naja, als Reaktion auf diese Unterzeichnung der vorangegangenen Ausschreibung werden wir das Volumen der nächsten Onshore-Ausschreibung auch reduzieren. Und die Branche war da nicht sonderlich begeistert.
Absolut nicht. Die hat ein bisschen mehr spekuliert auch, ne? Das Argument der Branche ist, die Genehmigungszahlen sind jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also hätte die Bundesnetzagentur vielleicht den Rotstift gar nicht so stark ansetzen müssen, aber rausgekommen ist eben dann nicht das Erhoffte. Was hatten wir denn noch diese Woche?
Anderes spannendes Thema, finde ich, war der Digitalisierungsbericht der Bundesregierung. Da guckt das Bundeswirtschaftsministerium, um es richtig zu sagen, auf den Smart Meter Rollout. Ein elendiges Thema in Deutschland, muss ich auch echt sagen. Also mich quält das Thema und nach dem, was jetzt das Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt hat, wird es auch irgendwie nicht besser. Ich glaube, das wird eher noch quälender, weil es gab durchaus Forderungen der Netzbetreiber, hier nochmal ein paar Schritte zu machen, die den Netzbetreibern entgegenkommen, die aber für die Verbraucher nicht unbedingt vielleicht die ganz positive Botschaft sind. Also einerseits zeichnet sich jetzt ein Stück weit ab, dass die Preisobergrenzen für den Einbau der intelligenten Messgeräte nochmal nach oben gehoben werden. Das heißt, dann für Verbraucherinnen und Verbraucher würde es teurer werden. Und vor allem, ich finde, ein wichtiger Punkt ist wirklich, momentan startet jetzt eigentlich dann bald der Zählereinbau auf Kundenwunsch. Also es ist nicht mehr nur, wer einen großen Stromverbrauch hat, sondern durchaus auch auf Wunsch kann man jetzt von seinem Netzbetreiber verlangen, ich möchte jetzt bitte diese alte analoge Scheibe aus meinem Keller raushaben und ich möchte irgendwie ein Gerät haben, das auch zu meiner sonstigen Lebenswelt irgendwie passt, das ein bisschen digitaler, ein bisschen moderner ist. Da sollte es eine Einbaufrist von 4 Monaten geben, beziehungsweise ist die so bisher vorgesehen. Da hat jetzt die Bundesregierung oder das Bundeswirtschaftsministerium jetzt signalisiert, das könnte auf 12 Monate gehen. Also auch das eigentlich irgendwie nochmal ein weiteres Verschleppen des Smart Meter Rollouts. Deutschland ist da in Summe schon hinten dran. Ja, wir setzen auf eine besonders ausgereifte Technologie. Unsere smarten Geräte können dann wahrscheinlich mehr als in einigen anderen Ländern, wobei es auch hierzulande Kritik gibt, dass die ja noch gar nicht so viel können, sondern dass die nur dafür vorbereitet sind, dass die mal viel können. Aber irgendwie finde ich den Bericht ist nochmal ein kleines erneutes Desaster. Lässt sich auch bei uns nachlesen auf energate-messenger.de und dort natürlich auch viele andere Themen der Woche. Ja, wir sind im Sommer. Es war tatsächlich noch mal ein bisschen was los und trotzdem gehen wir jetzt mit der heutigen Folge in eine Sommerpause, weil ein Teil von uns zumindest jetzt auch mal in die Ferien geht. Nicht alle, Meine Kollegin Mareike hat uns vorher schon gesagt, sie kann das Wort Urlaub nicht mehr hören. Wir freuen uns, dass du die Stellung hältst.
Ja.
Aber wir sind immerhin so sehr nett, gerne, dass wir dich nächste Woche nicht alleine in den Podcast schicken, sondern wir gehen 3 Wochen in Podcast-Pause und dann kommen wir Mitte, Ende August frisch und erholt wieder zurück. Gucken drauf, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Meistens wird es ja im Sommer ein bisschen ruhiger, was auch so die Themen angeht. Die Bundesregierung hat jetzt auch die letzte Kabinettssitzung vor der Sommerpause gehabt, hat nochmal ordentlich Gas gegeben. Boah, mal gespannt, was so in den nächsten Wochen passiert und darüber reden wir dann nach unserer Pause. Bis dahin wünschen wir eine schöne Zeit. Falls Sie auch Urlaub haben, natürlich gute Erholung. Ansonsten ein bisschen entspannten Sommer, vielleicht ein bisschen weniger Regen, als wir es zuletzt hatten, weil der natürlich schön ist für die Gärten. Aber wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören. Vielen Dank, Mareike. Vielen Dank, Michaela, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
Tschüss.
Bis bald.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.